Herzlich willkommen zum Unions-Bubble-Talk Fokus am heutigen Ostermontag, den 1. April 2024. Und damit wünsche ich allen an diesem ausklingenden Feiertag auch von dieser Stelle noch einmal frohe und gesegnete Ostern. Wie versprochen sind wir mit diesem kleinen Osterspecial zurück und wollen heute einmal konzentriert auf das blicken, was wir längst bei X als sogenannte Klingbeilisierung kennen. Irgendwo zwischen Wahlkampf und politischer Unkultur erleben wir eine Sozialdemokratie, die strategisch bewusst die demokratische Ausgrenzung und Diffamierung anderer sucht. Ganz besonders freue ich mich, dass ich heute Abend einmal sozusagen ganz exklusiv mit Baha darüber diskutieren kann. Erinnert es mich doch sehr an die persönlichen Gespräche und Diskussionen mit ihm, die letztlich auch mit zum Unions-Bubble Talk auf Twitter geführt haben. Von daher, schönen guten Abend, lieber Baha.
Hey Daniel, ich freue mich auch. Auch wenn ich unsere beiden sonstigen Kollegen vermisse, aber ich freue mich auch auf das Duett.
Wunderbar, wir gehen das an und schauen einmal. Ja, ganz herzliche Grüße von Manuel und Marcel, die allerdings aufgrund ihrer österlichen Verpflichtungen heute nicht bei uns sein können. Wir versuchen uns dem Thema Klingbeilisierung aus der Perspektive des Erlebens politischer Kommunikation zu nähern. Falls ihr zwischendurch Fragen und Anmerkungen habt, schreibt sie uns mit der kleinen Sprechblase unten und wir versuchen dann darauf einzugehen. Wir alle wissen um die ewigen 16 Jahre, die vor allem dazu dienen sollen, eigene Verantwortung der SPD zu vernebeln. Wir wissen um die massiven und konzertierten persönlichen Angriffe auf Armin Laschet im vergangenen Bundestagswahlkampf. Wir alle wissen um Trump-Vergleiche und um die Gleichsetzung von CDU und AfD und. Ich wollte aber zu Beginn einen Gedanken aus den Tagen nach dem Wahlsonntag 2021 in Erinnerung rufen. Es war damals die SPD-Spitze um Walter Borjans und Esken, allen voran aber Lars Klingbeil, der der CDU die Regierungsfähigkeit absprach, weil sie eben nicht vor der SPD gelegen habe. Wörtlich sprach er in dieser Zeit in egal welchem Interview immer schon mit Blick auf die absehbar kommende Ampel von einer Koalition der Gewinner. Lieber Baha, wie blickst du auf diese damalige Feststellung zurück und wie glaubst du, hat sich dieses Denken und diese Selbsteinschätzung zur tragenden Kommunikation kulminierend in den Wahltag 2021 entwickeln können? Und mit Blick nach vorne, wie verträgt es sich heute mit den faktischen Umfragezahlen mit der wirklich grottenschlecht dastehenden Bundesregierung?
Da hast du es ja schon angesprochen, die Antwort in der Frage. Nein, ich denke, wenn wir mal zurückblicken und dieses Koalition der Gewinner nehmen, ich glaube, selbst wenn man jetzt nicht in der Unionsbubble steckt, so kann man aktuell nicht von einer Koalition der Gewinner sprechen. Eine Sache war 2021, glaube ich, klar, die Union hat verloren. Punkt. Sehe ich Gewinner? Jein. Also die FDP hat sicherlich ein starkes Ergebnis hingelegt. Die Grünen haben, beachtet man oder blickt man nochmal zurück, wo sie während des Wahlkampfs zwischendurch standen, am Ende des Tages ein ziemlich schlechtes Ergebnis erhalten. Und die SPD, ich will jetzt nichts Falsches sagen, aber nach 45 war das zweitschlechteste Ergebnis, wenn ich es noch richtig in Erinnerung habe.
Ist korrekt, ja.
Ja, also insofern, was auch immer das für eine Koalition war, sie war auf jeden Fall keine Koalition der Gewinner. Aber sei es drum, wenn ich sage jetzt mal, der größte Widersacher, den man ja ausgemacht hatte zuvor, und das beschreibt sicherlich schon einen Aspekt der Klingbeilisierung, so massiv verliert, und das zu Recht, also hier wird niemand irgendwie verteidigen wollen, wie miserabel wir als Union 2021 in dem Wahlkampf unterwegs waren, dann kann man sich vielleicht auch etwas als Gewinner sehen. Nichtsdestotrotz hat das natürlich auch einen gewissen Anspruch definiert, den man an sich selbst gestellt hat, aber den vielleicht auch dann die Wählerinnen und Wähler und generell die Öffentlichkeit dann eingestellt hat, gerade wenn man den Kanzler in dieser Koalition stellt. Und wenn wir jetzt mal die letzten knapp 2,5 Jahre Revue passieren lassen, dann kommen wir doch heute zu dem Ergebnis, dass egal wie diese Wahl ausgegangen ist und wie man sie bewerten mag, die Koalition heute extrem schlecht dasteht, das Vertrauen in die demokratischen Institutionen extrem gesunken ist, die Beliebtheitswerte der Koalitionäre schlecht sind und die SPD allen voran, die quasi auf ihre Brust trommelnd die Union zum großen Verlierer machte und letztendlich den Niedergang des Konservatismus beschworen hat, heute meines Erachtens noch schlechter dasteht als 2021. Und deswegen glaube ich schon, dass man diese Frage stellen muss, und da spiele ich auch gerne den Ball mal zurück an dich, Daniel. Ich würde vielleicht sogar die These vertreten, dass das, was die SPD 2021 stark gemacht hat, also die Klingbeilisierung, das Negative Campaigning und das Messen oder das Diffamieren des politischen Mitbewerbers als Strategie für den Wahlkampf, ihr nun sehr auf die Füße fällt, weil sie nicht nur letztendlich heute da steht, wo sie steht, sondern weil es gar kein Goodwill oder kaum noch eine Art Wohlwollen gibt in der Gesellschaft und in der Öffentlichkeit, die SPD in Schutz zu nehmen oder sie irgendwie zu unterstützen oder ihr irgendwie Gutes zu wünschen. Ich glaube, dass man sich das kaputt gemacht hat. Oder wie siehst du das?
Das finde ich eine sehr spannende These, um ehrlich zu sein, weil da muss ich auch kurz drüber nachdenken. Ich glaube, wir müssen zwei Dinge auf jeden Fall differenzieren, auch wenn das ja nie meine These ist, wie jeder, der diesen Podcast lange kennt und häufig zuhört. Ich glaube noch, dass wir an der Stelle differenzieren müssen, was damals auf Twitter war, im Wahlkampf. Und wir haben ja zum allerersten Mal erlebt, wie sogenannte Spillovers funktionieren, sprich das, was auf Twitter heftig diskutiert wurde, auch regelmäßig in den journalistischen Mainstream übernommen wurde. Also Hashtag Laschet lacht war da ja nun mal der Ausgang für. Aber auf der anderen Seite müssen wir, glaube ich, die Wahrnehmung der SPD außerhalb von Twitter in der jetzigen Situation da auch gegenüberstellen. Was ich damit meine ist, wir erleben die SPD natürlich insbesondere unter uns aus einmal Parteisoldatenbrille. Wir erleben es natürlich in diesem hochstilisierten Raum auf X. Und man kann ja die Uhr danach stellen. Wir beide beispielsweise wissen ganz genau, welche Tweets wir schreiben müssen, um auch SPD-Leute zu triggern. Und es funktioniert auch jedes Mal. Und die wissen es im Umkehrschluss im Endeffekt auch. Das ist das eine, wie wir SPD aus dieser Brille auch wahrnehmen. Das andere ist aber, was insbesondere jetzt auch in der gesamten Debatte um Taurus, Mützenich etc. passiert ist, dass ich dir recht gebe, einen Goodwill irgendwie der SPD noch entgegenzukommen, ist mittlerweile auch inhaltlich gegeben. Also es ist, wir hatten das nicht nur bei der Mützenich-Sache jetzt, wo natürlich die gesamte pro-ukrainische Bubble und wir wissen nie, wie groß die Trollarmee für Russland ist etc., haben wir es aber auch beispielsweise bei der Rentendebatte erlebt. Es gab überhaupt keinen großen Auftrieb für die SPD dadurch, dass da irgendwas mal passiert, sondern es ist sehr kleinteilig diskutiert worden. Und auf Ostern zugehend sind ja auch in allen großen Medien die Leitartikler gewesen, die eigentlich der SPD grundsätzlich Probleme attestiert haben, nicht nur im Umgang Mützenich. Und insoweit bin ich da komplett bei dir, dass wir festhalten müssen, dass die SPD sich ein eigenes politisches Umfeld geschaffen hat, was ihr jetzt auf die Füße fällt, indem sie auf einmal genauso unter die Lupe genommen wird, wie sie das versucht hat im Wahlkampf und darüber hinaus dauerhaft zu etablieren. Ja.
Und könnte man vielleicht sogar sagen, ich weiß nicht, ob die Parallelen zählen, aber dass die SPD heute dort steht, wo die CDU-CSU 2021 stand?
Ich glaube, da würde ich sogar noch weitergehen. Ich finde, wir können an der Stelle einmal diese Frage in den Raum stellen. Es hieß ja immer unter Angela Merkel, es hätte die große Sozialdemokratisierung der CDU gegeben. Auch eine These, wo ich immer etwas große Abstriche machen würde. Wir stehen ja vor der etwas merkwürdigen Situation, dass die SPD einerseits sagt, ja, 16 Jahre und alles CDU-Schuld und damit die eigene Verantwortung abstreifen will. Auf der anderen Seite sagt sie aber auch, es wäre ja ihre Politik gewesen, die durchgebracht wurde. Also es kann nur eins von beiden stimmen. Und in dem Zuge glaube ich, dass die SPD mittlerweile erkannt hat, dass sie inhaltlich halt noch viel leerer ist, als die CDU es je war. Und wir müssen uns über die Personalgerangel bei uns und nach 18 Jahren Vorsitz Angela Merkels und den Wechseln dann im Parteivorsitz auch nichts vormachen, dass das für uns willkommene Ablenkungsmanöver waren, um bei uns über Inhalte zu reden. Das haben wir jetzt abgeräumt. Aber ich glaube, bei der SPD ist es schlimmer, dass es eigentlich dieses beständige sozialdemokratische Politisieren gab in den großen Koalitionen und im Endeffekt jetzt eigentlich gar keine Vision, kein Konzept mehr da ist. Und wenn du dich mal erinnerst, wir hatten auch in all der Zeit, als es immer um GroKo-Beteiligung, ja, nein, und damit meine ich nicht nur die eine Kühnert-Kampagne, wir hatten oft ja diese Situation, dass die SPD sich, das war noch Nahles, das war davor, es hieß immer, ja, jetzt kommt erstmal die Grunderneuerung und wir müssen uns erneuern. Ich weiß noch, dass wir auf Twitter Diskussionen hatten, dass man sich irgendwann die Frage gestellt hat, wie oft erneuern die sich eigentlich noch, weil es wirklich perpetuierend alle halbe Jahre kam. Nur offenkundig ist da nie was Fruchtbares bei rumgekommen. Und da haben wir jetzt ja auch aktuell wieder eine ganz, ganz heiße Diskussion auf X, dass die SPD sich hinstellt und sagt, ja, wir haben die Russlandpolitik aufgearbeitet, wir hatten schließlich einen Antrag dazu auf dem Parteitag und damit ist jetzt gut. Also diese Selbstvergewisserung bei den Sozialdemokraten, dass sie sich ständig angeblich erneuert haben und wenn man aber mal auf die Konzepte, siehe Rente jetzt, siehe Bürgergeld, was auch immer blickt, da ist nichts mehr. Und dementsprechend glaube ich, dass die noch weit schlechter dastehen, als es die CDU je getan hat.
Spannend. Also ich glaube so, ja, du hast recht, vielleicht ist es sogar so drastisch. Wenn ich nochmal rauszoome und ich habe mir jetzt gerade nochmal vor Augen geführt, diesen Auftritt von Klingbeil vor kurzem bei Karin Mioska, den ich aus verschiedensten Gründen interessant fand. Weil,
ja, großartig war der.
Ja, absolut. Weil wenn man mal ganz kurz innehält, ja, und wir ignorieren mal, auch wenn es schwerfällt, für einen Moment, dass die Sozialdemokraten sehr lange mitregiert haben. Und es gibt ja, ich würde schon fast sagen, es ist eigentlich so ein relativ simples Spiel, wenn man selber den Fachminister gestellt hat in den letzten 2-3 Jahrzehnten, dann ist grundsätzlich immer die CDU schuld gewesen, weil sie ja mit der Kanzlerin, zumindest für die 16 Jahre, ja, die Richtlinienkompetenz hatte. Hat man den Fachminister nicht gestellt in einem Ressort, dann war man natürlich auch nicht schuld, sondern der Fachminister der CDU war schuld. Also es gibt auch, wenn man mal
ja, wo wir Debatten anguckt. Also da ganz konkret, das beste Beispiel ist und bleibt da ja die Verteidigungspolitik.
Richtig,
genau. So, wir können natürlich sagen, Abschaffung Wehrpflicht etc., ja, das geht auf unsere Kappe mit, Karl Theodor zu Guttenberg etc., nur es werden ja auch auf X regelmäßig dann die Sharepics von damals rausgeholt, von wegen Martin Schulz, Bildung und Kita statt Drohne und Panzer oder was auch immer das war. Dementsprechend ja, aber mach du mal weiter.
Genau, und Außenpolitik war ja dann auch immer am Ende im Kanzleramt und so. Also es gibt für alles quasi eine Erklärung oder Rechtfertigung. So, das ist das eine. Und das zweite ist ja, dass man dann nach 2021 gesagt hat, so, CDU, CSU endlich raus, ja, aus anderen Gründen als wir gesagt haben, gut, dann sind wir draußen und gehen in die Erneuerung. Dort hat man quasi gesagt, das war's. Und noch letztes Jahr hat man zum Beispiel Robert Habeck auf der Bühne, ist jetzt kein Sozialdemokrat, aber sprechen hören, ja, Konservatismus in der Krise und so weiter. Sozialdemokratische Jahrzehnt hatte Klingbeil ausgerufen. Also man hat quasi die großen Veränderungen gezeichnet und dann sitzt er bei Mioska und da ist ein ganz anderer Klingbeil. Da ist ein Klingbeil, der sich, ich glaube, einer fragte mich in dem Tweet drunter, bietet er sich gerade als Koalitionspartner an, weil er angesprochen auf dieses Negative Campaigning und das Gleichsetzen der CDU mit der AfD, meinte er ja, das werden sie von mir nicht hören.
Ja, stopp. Er hat zuallererst mal Social Media Mitarbeiter der Bundestagsfraktion der SPD
unter den Bus geworfen. Dazu wollte ich gleich kommen, genau. Aber im Kern war es genau dieses, das werden sie von mir nicht mehr hören. Und ich finde das spannend, weil ich mich frage, was für eine Strategie verfolgt der Mann jetzt? Ich meine, mit ihm ist ja genau dieser Politikwechsel verbunden. Also nicht nur das Campaigning, was inzwischen jeder weiß, ja, immer drauf, böse Videos. Das hat sich ja noch in die Landtagswahlkämpfe gezogen. Und ich glaube auch, das sehen wir jetzt Europa, ostdeutschen Wahlkämpfen wieder. Nur, dass er halt nicht Generalsekretär mehr ist, sondern Parteivorsitzender. Und ich frage mich, was genau ist jetzt die Strategie? Lässt er jetzt andere diese Arbeit machen und bietet sich quasi als potenzieller Koalitionspartner an, weil er glaubt, dass es ohne die CDU zukünftig nicht geht? Oder hat er einfach überhaupt keine Idee mehr, wie er die SPD positionieren soll und lediglich jetzt nur noch taktiert, um irgendwie zu gucken, wie entwickelt sich die ganze Situation? Oder ist da wirklich eine Strategie dahinter, und zwar eine Strategie, keine Ahnung, dass Olaf Scholz im richtigen Moment ausgetauscht wird oder was weiß ich. Also ich frage mich, was für einen Lars Klingbeil haben wir dort gesehen? Weil es ist definitiv nicht der Lars Klingbeil, der 2021 Wahlkampf geführt hat. Es ist auch nicht der Lars Klingbeil, der danach gegen die Union und vor allen Dingen gegen Friedrich Merz aufs Übelste gewettert und gehetzt hat. Ja, also da braucht man überhaupt gar nicht drüber diskutieren. Das hat er getan. Punkt. Und meines Erachtens wird er das auch wieder tun. Die Pause aktuell verstehe ich nicht. Und das finde ich hochinteressant, sich mal mit der Frage auseinanderzusetzen, was genau plant man da im Willy-Brandt-Haus, vor allem mit Blick auf die Europawahlen. Hast du eine Vermutung, Daniel?
Ja, ich habe eine Vermutung beziehungsweise auch eine größere Frage, die man vielleicht darum stellen muss. Ich ziehe mal die Parallele nochmal zu uns. Und zwar zu uns in der Frage grundsätzlich Parteiverständnis. Die CDU kann auch bis heute immer noch stolz sagen, mit Friedrich Merz ist es seit 1949 erst der 10. Vorsitzende. Mhm. Und davon hatten wir jetzt in den letzten 5 Jahren alleine 3. So. Und das war ja schon etwas, was die Partei nicht kannte. Und ungeachtet mal der politischen Positionierung von Friedrich Merz und den Auseinandersetzungen in den jeweiligen Wahlen um den Parteivorsitz, glaube ich auch, dass mit dem überwältigenden Ergebnis, das Merz damals bei der Mitgliederbefragung hatte, innerhalb unserer Partei sich auf jeden Fall wieder dieser Ausdruck verliehen hat, jetzt lasst uns mal bitte wieder einen Kopf haben, hinter dem man sich sammeln kann. Das war Adenauer, das war ein Kohl, das war Merkel, und das ist immer identitätsstiftend für die Partei gewesen. Nicht umsonst kam ja irgendwann dieser Kanzlerwahlverein als Vorwurf. Und das schon zu Adenauers Zeiten. Ich meine, das darf man ja nicht vergessen.
Ja.
So, das ist bei uns immer eine Identitätsfrage gewesen. Und deswegen waren die letzten Jahre auch für uns so hart. Weil es war, die CDU plötzlich zur Programmpartei zu machen, im klassischen Sinne, was die SPD immer sein wollte, das war bei uns erstmal etwas luftleer im Raum, um das vielleicht mal so zu sagen. Und jetzt blicken wir mal auf die SPD. Da gab es schon immer die Differenzen zwischen Programm, Programmatik und Personen. Aber dennoch gab es einende Köpfe. Also auch ein Gerhard Schröder hat es damals geschafft, den Parteitag, als es um Hartz IV ging und die kommenden Neuwahlen, diesen Parteitag wieder geschlossen hinter sich zu bringen. Ich kann mich auch an diese Rede, wo er da hemdsärmelig stand, noch sehr, sehr gut erinnern.
Ja.
Und jetzt, heute, erleben wir doch eine SPD, wo das Machtzentrum überhaupt nicht mehr klar ist.
Genau, das wollte ich gerade sagen. Du hast ja ganz, ganz viele Machtzentren. Und die Frage ist eigentlich, hat der Parteivorsitzende, der ja nur Co-Parteivorsitzender ist,
ja, das kommt ja auch noch dazu,
hat der überhaupt noch ein Machtzentrum, oder ist das letztendlich komplett, also ist es nicht vielleicht sogar irgendwie komplett verwässert?
Also wir haben ja meiner Einschätzung nach, und wir beide haben da auch schon mal häufiger drüber gesprochen, haben wir ja auch, so wie du Klingbeil jetzt erklärt hast, haben wir ja auch einen Klingbeil erlebt, der nach der Wahl erstmal sehr, sehr forsch war, der aus dem gesamten Wahlkampfduktus Olaf Scholz hier, Olaf Scholz da. Es gab überhaupt keinen Satz von Lars Klingbeil, wo nicht Olaf Scholz und Kanzler und was weiß ich nicht vorkam.
Genau, und da war
und das hat irgendwann aufgehört.
Sagen, der Generalsekretär Olaf Scholz, ja, Entschuldigung, Lars Klingbeil, der hat da gesprochen, und er hat aber nicht seinen Parteivorsitz supportet, sondern er hat den Kanzler unterstützt.
Genau. Und ich glaube auch, dass eigentlich die Vorstellung, und das auch mit Blick auf den Koalitionsvertrag, die Vorstellung war, das läuft jetzt alles geräuschlos über den Kanzler, und wir müssen als Partei einfach nur geschlossen dahinter stehen, und wir arbeiten daran, dass das kommende Programm für die Wahl vorbereitet wird. Das ist, glaube ich, in dem Moment passé gewesen, nicht mit dem wirklich beginnenden Krieg, sondern mit den sich daran anschließenden Auseinandersetzungen, weil, das hattest du auch schon mal in einem unserer vorherigen Podcasts konstatiert, dass diese Ampelkoalition schlichtweg eine Gutwetterkoalition ist und überhaupt nicht für Krisen gemacht ist. Die Frage, die da bleibt, ist, welche Rolle hat Klingbeil jetzt? Und wo sieht er sich vor allen Dingen selber? Also er ist, wie du gesagt hast, selber nur Co-Vorsitzender der Partei. Er hat noch eine Saskia Esken neben sich, die more or less aktuell eher wie eine Loose Cannon rumläuft. Also erinnern wir uns mal an den Parteitag mit den echt unterirdischen Vorwürfen an Friedrich Merz und die Union, wo man auch Klingbeil im Plenum, als Merz es angesprochen hat, im Bundestag anmerkte, dass ihm das höchst unangenehm war, womit wieder die Gleichsetzung zur AfD gemeint ist. Und ich glaube sogar auch, dass Lars Klingbeil das unangenehm ist, persönlich, weil er sein Amt meiner Einschätzung nach in der Tradition all der großen Vorsitzenden der SPD schon als ein ehrwürdiges Amt versteht und sich eigentlich gar nicht auf dieses Niveau begeben wollen würde. Insoweit gäbe ich dir recht, dass andere jetzt diese Arbeit machen, aber im Endeffekt nach dieser Trennung von Olaf Scholz irgendwann, als ihm klar war, dass er auch diese Koalition und irgendwie die Partei zusammenhalten muss, und er macht ja aktuell auch ziemlich viel Reisen, auch ziemlich viel Ausland, glaube ich, dass er sich selbst profilieren muss, ohne dass Scholz in den Hintergrund rückt, weil er die Regierung irgendwie muss er sie ja nach vorne stellen, ohne dass er aber komplett schwach wirkt. Und diese Schwierigkeit, ich sehe da auch noch keine Auflösung, außer, mir ist noch aufgefallen in letzter Zeit und insbesondere auch bei dem Joska-Interview, ist das so eine, hat Klingbeil in letzter Zeit so einen pastoralen Ton drauf?
Ja, er setzt keine eigenen Akzente mehr, sondern er verteidigt eigentlich nur noch andere. Also eigentlich hast du das Gefühl, er ist wieder in die Rolle des Generalsekretärs zurückgefallen. Wenn ich das vielleicht kurz ausführen kann. Also, weil die Punkte, die du gesagt hast, die sehe ich alle, aber ich glaube, da ist noch ein ganz, ganz anderes Wirrwarr entstanden, was er vielleicht selber auch nicht weiß, wie er das auflösen soll. Du hast zu Recht gesagt, es gibt da ja noch eine Co-Vorsitzende, die meines Erachtens wirklich überhaupt keine Akzente gesetzt hat in den letzten 2 Jahren vor allen Dingen, außer wirklich zum Teil unanständige Attacken gegen Friedrich Merz persönlich und gegen die Union. Also dass es gegen den politischen Mitbewerber geht, geschenkt, ja, das gehört dazu. Aber wir denken mal an das, ich glaube, es war ein Flüchtlingsheim gewesen, wo ein Brandanschlag war, ja, wo sie ja indirekt ihm die Schuld dafür gegeben hat.
Ja, unterirdisch,
Was wirklich so unanständig war, und natürlich entschuldigen tut sich ja heutzutage niemand mehr, aber auch das ist einfach weitergelaufen. Und da habe ich das Gefühl, das war ja nur ein Beispiel, aber wie du sagst, man hat das Gefühl, er müsste sich eigentlich für sie entschuldigen. Ja, sie ist auch die Co-Vorsitzende. Und du sagst zu Recht, es ist ihm vielleicht unangenehm. Gleichzeitig muss ich sagen, er hat den Weg dafür geebnet. Der zweite Punkt ist, sein Generalsekretär Kevin Kühnert, quasi Kommando Attacke, ist ja auch nur dadurch aufgefallen, dass er permanent die Union für die Werte der AfD verantwortlich gemacht hat, bis es uns halt auch mal gereicht hat und bis inzwischen sogar die Zahlen und die Wählerwanderung klar zeigen, es ist vor allem die SPD und die FDP, aus denen sich die AfD speist. Das heißt ja nicht, dass wir überhaupt niemanden dort verloren haben, aber es sind vor allen Dingen die zwei Parteien, die seit 2021 die meisten Wähler abgeben. Also auch dieser Vorwurf von Kühnert muss immer wieder eingefangen werden, und diese Gleichsetzung mit der AfD durch Social-Media-Teams musste er ja bei Mioska auch, wie du schon zu Recht sagst, irgendwie den Social-Media-Leuten ankreiden, was man nicht macht als Chef, also finde ich auch unanständig. Und zweitens auch wieder hier hat er den Weg geebnet. Jetzt noch Mützenich, glaube ich, da haben wir genug darüber geredet, da passt halt sein bisheriger, ich sag jetzt mal Zeitenwende, Aufarbeitungsprozess überhaupt nicht zu dieser Entwicklung. Aber er kann ja auch den Fraktionsvorsitzenden nicht fallen lassen. Also was macht er? Verteidigt wieder den. Und wird da zum Teil auch wieder unanständig, wenn es darum geht, irgendwie Röttgen oder wen auch immer anzugreifen. Und last but not least, du hast gerade gesagt, du hast Olaf Scholz, was ja sein Kanzler ist. Auch den verteidigt er. Der Mann spricht aber in Rätseln, beziehungsweise überhaupt nicht klar. Und er tut ständig so, als würde den jeder missverstehen, muss ihn interpretieren etc. Also irgendwie rennt er durch die Gegend und versucht eigentlich die Spitzenleute, die er hat, einzuordnen, weil die komplett auf Abwägen sind. Aber was will Klingbeil eigentlich? Und das fehlt mir komplett. Und da hast du einen Punkt, der Mann selber scheint überhaupt kein Profil zu haben. Er möchte sich gerne irgendwie als großer Parteivorsitzender inszenieren, aber mit was? Ich sehe es nicht und ich glaube auch, bisher sieht das selber nicht oder ihm fehlt die Idee.
Ja, es gab jetzt diesen Artikel, der auch fleißig auf X geteilt wurde. Was war das? Tagesspiegel, glaube ich, mit dem Ergebnis, dass seine Mission, Aufarbeitung und Zeitenwende eigentlich gescheitert sei.
Ja.
Ich meine, es wäre der Tagesspiegel gewesen. Es war ein sehr, sehr bemerkenswerter Artikel. Also ich glaube, wir müssen bei der Frage bleiben, wo eigentlich das Machtzentrum liegt. Der Punkt ist natürlich, und ich habe dieser Tage einfach durch Zufall nochmal in Tweets aus dem Wahlkampf auch geguckt. Und ich hatte irgendwann mal einen Tweet geschrieben, dass ich den Eindruck habe, der SPD geht es einfach nur noch darum, einmal wieder das Kanzleramt gewonnen zu haben.
Das ist so.
Und dass da inhaltlich da schon nichts war, weil, brechen wir es auch da mal zurück, gewonnen, insoweit man von gewonnen und nicht nur wir haben es verloren, sprechen kann, haben die mit einem Rentenversprechen bis 2070, einer Mindestlohnerhöhung und 400.000 Sozialwohnungen. Das war eigentlich das Einzige, was inhaltlich im Wahlkampf thematisiert wurde. Und diese Frage danach ist, wir sind wieder Kanzler und deswegen sammelt sich alles hinter dem Scholz, ist, glaube ich, das Einzige, was diese Partei gerade zusammenhält. Weil jetzt an der elementaren Frage Krieg und Frieden und ehemalige Friedenspartei oder jetzt wieder Friedenspartei und Friedenskanzler und so, da brechen ja jetzt die Dinge auf. Nur werden die diesmal scheinbar wesentlich schneller entschieden, als das früher der Fall war bei der SPD, dass Michael Roth seinen Rücktritt angekündigt hat und so. Das kommt ja nicht von ungefähr. Also wir müssen uns nicht vormachen, dass Michael Roth jetzt auf einmal gesagt hat, ich bin weg, wenn das nicht in dem Kontext A, seiner Nichtwahl in den Parteivorstand und B, eben der Debatte um Mütze nicht stehen würde. So, und dann hast du einen Klingbeil, der irgendwie eine Fokussierung braucht, der irgendwo sein Thema braucht, denn irgendwas muss ja auch vorbereitet werden für die Zeit nach Scholz. Also wenn wir ja eines gelernt haben und was mit Sicherheit auch die Mitbewerber gelernt haben, ist, dass man nach egal welcher Zeit von Regierungsverantwortung einen Nachfolger wird aufgebaut haben müssen. Ich glaube, das haben wir alle insbesondere bei der Union sehen können. Und da ist die Frage eben, Klingbeil hat sich ins Spiel gebracht und sich definiert über das Negative Campaigning, über die Diffamierung des Gegenübers. Aber viel Inhalt war da selber auch noch nie.
Ja, so. Es gibt quasi nichts, auf was man zurückfallen kann. Ja, also gerade wenn es wenn es im Wahlkampf nicht so läuft und die Leute brauchen irgendwas, auf was sie zurückfallen können, dann ist es in der Regel eigentlich ein Selbstbewusstsein, was sich aus dem Programm heraus entwickelt. Und wie du zu Recht gesagt hast, schon 2021 waren diese drei Versprechen auf den Wahlplakaten der einzige Inhalt, den die SPD angeboten hat. Der Mindestlohn war relativ schnell gemacht und mich würde es auch nicht wundern, wenn der nächste Wahlkampf der SPD tatsächlich einfach um einen höheren Mindestlohn am Ende des Tages geht, weil mehr ist da nicht. Und auch letztes Jahr, ich glaube, dieser wirtschaftspolitische Leitantrag, der ist doch auch schon wieder in Vergessenheit geraten. Und so richtig.
Naja, noch schlimmer war er. Also wir hatten auch genau parallel zur Mütze nicht einfrieren Rede. Da kam Klingbeil ja auch mit einem 10-Punkte-Wirtschaftsprogramm. Das ist irgendwo eine Fußnote in den Medien gewesen. Das war's. Danke, ja. Tschüss.
Ja, genau. Und wenn du dir anguckst, was da jetzt geliefert wurde in der Legislatur, auf was man aufbauen kann, dann sind es am Ende des Tages auch höhere Sozialausgaben. So, oder halt Themen wie Cannabis-Legalisierung. Ich weiß nicht, ob man damit 2025 einen Blumentopf gewinnt. Aber vielleicht, wenn man nochmal.
Naja, die Frage wäre, ob der Blumentopf dann gesetzlich erlaubt ist oder nicht. Aber das haben wir dahingestellt.
Und wie viele Blumentöpfe?
Genau, und ob es männliche oder weibliche Pflanzen sind. Das wird alles noch ein Spaß für die Polizei. Aber wir wollten heute mal nicht über Cannabis reden.
Nein, das ist richtig. Vielleicht mit dem Blick nochmal nach vorne. Ja, wir haben ja jetzt Wahlkämpfe dieses Jahr in Ostdeutschland, in Europa. Wir haben Kommunalwahlkämpfe. Wir sehen, dass dieser Versuch der Klingbeilisierung in Wahlkämpfen jetzt auch von Leitmedien zurückgepusht wird und wo dann auch die SPD hart dafür kritisiert wird.
Ja, Moment, vielleicht gehen wir noch mal einen Schritt zurück, bevor wir jetzt schon ganz in die Zukunft gehen.
Oh, okay.
Entschuldigung, wenn wir auf jetzt blicken, wir erleben, also lass uns mal über unsere X- oder Twitter-Erfahrungen aktuell sprechen. Wenn wir aktuell beispielsweise die SPD, natürlich auch zugespitzt, wie gesagt, Parteisoldatenbrille, alles geschenkt, kritisieren, wir wissen ja, wie wir sie triggern können. Und es funktioniert ja auch immer noch bei den gleichen Accounts, die auch groß im Wahlkampf 2021 damit gemischt haben. Glaubst du oder hast du irgendwelche Ansatzpunkte dafür, dass dieser ganze X-Wahlkampf wieder ähnlich von denen schon angestoßen wird oder nicht? Und da haben wir jetzt dann als ersten Testballon ja zumindest schon mal gehabt. Katharina Barley greift ganz öffentlich mit wirklich einer schlicht auf diese Verkürzung gebrachte Falschinformation über das Abstimmungsverhalten 1997 von Friedrich Merz, als es um die Neuregelung der Vergewaltigung, also der Strafbarkeit der Vergewaltigung in der Ehe ging, dass das zu Beginn eines Europawahlkampfes direkt rausgekramt wird. Hast du da jetzt den Eindruck, wir laufen da jetzt gerade wieder drauf zu oder wird es anders werden? Weil wir haben die letzten beiden Wahlkämpfe, nehmen wir Hessen, haben wir auch lange drüber gesprochen, die Unsäglichkeit mit den mit den Videos beziehungsweise auch mit der Zuschiebung der Schuld am Tod von Walter Lübcke den CDU-Innenministern in Hessen zu überantworten. Und dann hatten wir in Bayern ja eigentlich nur den Wahlkampf, jetzt mal unabhängig von den clownesken Einlagen, hatten wir ja nur den Wahlkampf wir alle gegen rechts. So, also was glaubst du jetzt mit Blick auf Barleys Tweet erleben wir da jetzt schon und worauf müssen wir uns da einstellen?
Das wollte ich tatsächlich, wäre ich auch auf die gleiche Frage gekommen mit dem Blick auf die Zukunft. Warum? Weil ich sehe es aktuell noch nicht. Ich sehe noch nicht, dass da irgendwas Strukturiertes, Geplantes vonstatten geht, sondern ich glaube, das ist alles noch sehr unsortiert, das sind, ich würde nicht mal sagen gezielte Testballons, sondern es sind Versuche. Es sind einfach Versuche, irgendwie wieder einen Fuß auf den Boden zu bekommen, weil die Situation ist eine andere. 2021 kam die SPD quasi aus den Schatten von Angela Merkel heraus, hat sich auf die Fahne geschrieben, wir waren nicht dabei, so nach dem Motto, ja, das war alles im Zweifel sie. Wir haben auch noch einen Kanzlerkandidaten, da werden wir jetzt alle Tricksereien des Negative Campaigning auspacken. Wir gehen voll ad hominem. Wir brechen wirklich mit jeder Regel des Anstandes im politischen Wahlkampf. Und das kannst du nur einmal machen. Und wenn, wie das ja in den letzten 2,5 Jahren passiert ist, die Öffentlichkeit und auch die politischen Mitbewerber genau dieses Verhalten aufarbeiten, immer wieder darauf hinweisen, es hochhalten und es tatsächlich auch den medialen Verstärkern zu dumm wird, die, ich sage jetzt mal, billigen oder guten Kopien eines solchen Verhaltens wieder zu unterstützen, wieder aufzugreifen und sich damit letztendlich, wie soll ich sagen, so ein bisschen mitverantwortlich zu machen, dann stehst du eigentlich nackt da. Und dazu kommt gleichzeitig, dass du zwar wieder mit schlechten Umfragewerten dastehst, aber eben auch verdammt schlechten Beliebtheitswerten, verdammt schlechten Kompetenzwerten. Und du hast die Chance gehabt, dich zu beweisen. Also du hast den Leuten auch gezeigt, ich kann es eigentlich nicht ohne die Union. Das heißt, auch die Glaubwürdigkeit ist dahin. Das bedeutet, wir sehen meines Erachtens zwei Sachen aktuell und zukünftig. Und ich hoffe doch, dass es Ersteres ist. Ersteres ist, also wir können zwei Sachen sehen. Ersteres ist, diese Truppe weiß einfach nicht, was sie machen soll. Und da wird auch keine Professionalisierung was nützen. Und dann wird es nur Querschläger geben. Und das, ja, die SPD und ihr Wahlkampf werden wie in Bayern letztes Jahr versanden. So, das wäre die eine Vermutung. Die wünsche ich vor allen Dingen uns als politischen Mitbewerber. Und die wäre auch, glaube ich, für das Miteinander im politischen Raum gar nicht so schlecht, dass einfach gezeigt wird, sowas funktioniert nicht. Das Zweite, was viel gefährlicher ist, ist dass die fest davon überzeugt sind, dass das nochmal funktioniert. Und gerade weil sie so schlecht dastehen, es eben noch härter wird. Also das heißt, die Klingbeilisierung nochmal auf Koks, wenn du es so willst. Und wenn das passiert, dann glaube ich, sind Laschet lacht und irgendwelche Videos mit Walter Lübcke unser kleinstes Problem, weil dann wird das ein richtig, richtig, richtig ekelhafter Wahlkampf mit den widerlichsten Sharepics und was weiß ich, was wir je gesehen haben. Das wünsche ich uns allen nicht und ich hoffe auch nicht, dass es passiert, aber ich glaube, wenn jemand in der Ecke gedrängt ist oder wenn jemand wirklich keinen Ausweg hat, dass er tatsächlich zu solchen Methoden greifen könnte.
Ja, also ich glaube, wir müssen uns auf Letzteres einstellen, so um es ganz ehrlich zu sagen. Auch aus einem anderen Grund. Und zwar, wir hatten ja auch, als wir uns überlegt haben, dass wir heute Abend mal darüber so sprechen wollen, war es ja auch dein Topos zu sagen, wir erleben hier eine Verschiebung innerhalb der politischen Kultur.
Und genau, das ist der Punkt, ja.
Und an der Stelle müssen wir, glaube ich, auch mit einbeziehen, dass wir es ja auch von rechts und links oder von einer jeweils kreisenden Wagenknecht beispielsweise auch noch damit zu tun haben, dass möglichst schrille, aufmerksamkeitsheischende Attacken gefahren werden. Also Sarah Wagenknecht beispielsweise macht es ja nicht umsonst am Rednerpult im Plenum und in jeder Talkshow, dass sie von der dümmsten Regierung und so weiter spricht. Das ist eigentlich auch kein Stil, den die Bundesrepublik je gewohnt war für Wahlkämpfe. Und dann gibt's ja immer diese lustigen und tollen Vergleiche mit Schmidt versus Strauß und was nicht alles. Das mag alles stimmen. Wir haben's aber mit einer Potenzierung des Ganzen zu tun dank Social Media. So, und die große Arbeit wäre ja eigentlich, es irgendwie zu schaffen, in Social Media einen irgendwie gearteten konstruktiven Diskurs zu haben. Und wir müssen uns jetzt nicht ausnehmen, auch wir können gerne mal draufhauen. Alles geschenkt. Die große Herausforderung wird sein, kommen überhaupt noch Inhalte vor? Oder geht es am Ende wirklich nur noch darum, diese Aufmerksamkeit, und wenn es auch nur für 2 Tage ist, irgendwie zu erheischen? Und das führt meiner Meinung nach in die ganz große Problematik, dass wir eine wirklich intensiv erlebbare Spaltung der Gesellschaft, verhärtend erleben. Ich möchte das nicht direkt mit den USA vergleichen, weil da nochmal ganz andere sozioökonomische Dinge eine Rolle spielen. Aber wir werden eine Debatte erleben, meiner Einschätzung nach, die wirklich dem anderen nicht mal mehr das Gute unterstellen will. Und das wird, glaube ich, richtig hart.
Ja, und vielleicht noch 2 oder 3 Punkte ganz konkret. Ich glaube, dass der Zug abgefahren ist, dass die SPD diese Strategie auf die Union fokussiert. Ich glaube, sie wird sie personalisieren. Das bedeutet...
Absolut, es geht nur auf Merz, ja.
Nur auf Friedrich Merz.
Falls er Kanzlerkandidat wird.
Richtig. Das wird damit zusammenhängen. Auch Markus Söder, da sieht man das schon. Ihm kann das egal sein und der fordert das sicherlich auch heraus. Aber ich glaube, es wird extrem auf Friedrich Merz fokussiert und damit verbunden mein Hinweis an die Parteispitze beziehungsweise an die Strategen in der Partei wäre, antizipiert jetzt genau diese Vorwürfe, die jetzt alle kommen werden oder spätestens im Wahlkampf, räumt die ab, redet darüber, macht es letztendlich zu kaltem Kaffee oder baut den Kontext auf, so dass sich letztendlich auch, ich sag's bewusst, auch Journalisten zu blöd sind, das aufzuwehren. Und Gefälligkeiten für die Parteien im Wahlkampf, für den einen oder anderen Tipp letztendlich einzutauschen. Und was das Momentum angeht oder was vielleicht den einen entscheidenden Punkt angeht, wo diese Kampagnen Fahrt aufnehmen, fand ich ganz spannend. Habe gerade eine Frage gesehen, die passt ganz gut. Da fragte jemand, droht Ungemach der CDU durch Merkels Memoiren? Das weiß ich nicht. Aber ich erwische mich in den letzten Tagen tatsächlich immer wieder bei dem Gedanken, können diese Memoiren letzten Endes dem politischen Mitbewerber im Wahlkampf dazu dienen,
also
die Angriffe zu fahren? Und ich glaube, wenn das vorher kommt, also vor der Kanzlerkandidatenkür bei der CSU, kommt der Ungemach nicht aus den Memoiren, sondern aus dem, was der politische Mitbewerber damit macht. Das ist vielleicht noch mein Hinweis.
Also ja, diese Memoiren, ich hatte auch kurz überlegt, ob ich das anmerken soll. Da bin ich aber bei dem, was Micky Beisenherz heute in seinem Podcast bei Apofika gesagt hat, dass überhaupt diese Überlegung im Raum steht, dass Angela Merkel ihre Memoiren schreibt, die in 30 Sprachen übersetzt werden. Und in Deutschland einer Frau, die 16 Jahre lang dieses Land regiert hat und wirklich auch weltweite Krisen mitgemanagt hat, als erstes die wichtige Frage kommt, ob sie was zu Friedrich Merz sagt, ist auch wirklich eine Nummer kleingeistig, um ehrlich zu sein. Und ich gehe davon aus, dass Angela Merkel, wie sie es ja seit 2002 eigentlich mit Friedrich Merz hält und umgekehrt ja ansatzweise genauso, dass das einfach ignoriert wird und gut ist. Also ich glaube, dass da gar nichts drin stehen wird.
Da hast du einen guten Punkt, Daniel. Und hier an der Stelle liebe Grüße an Micky. Ich sage heute voraus, dass wenn die Memoiren kommen und was zu Friedrich Merz drin steht, Micky Beisenherz der Erste ist, der das thematisieren wird.
Okay, also wie gesagt, ich glaube wirklich, dass das ein Punkt ist. Und ich habe jetzt auch nicht den Eindruck, dass innerhalb der Partei jetzt große Sorge vor den Memoiren von Angela Merkel
besteht. Ich auch nicht.
Also ja. Ich denke, für uns alle wird interessant werden, wie sie Dinge in der Retrospektive bewerten wird. Ja. Aber im Endeffekt sind es auch ihre Memoiren und die werden auch genauso wie Helmut Kohls Memoiren etc. sich im jeweils historischen Kontext bewerten lassen müssen. Und ich glaube auch, dass die gesamte natürlich auf X gerne gefahrene Debatte gegen Angela Merkel, die auch unfassbar viel immer ausblendet, dass die sich abebben wird über die Zeit. Das ist also auch vielfach natürlich eine leichte Variante, jetzt zu sagen, es war alles ihre Schuld. Nachdem man da ja zumindest auch differenziert noch zwischen den Außenministern der SPD etc. Ich will da eigentlich gar nicht so viel Gedanken dran verschwenden, weil nochmal, ich bleibe dabei, dass ich das immer im Kontext der Zeit bewerten lassen muss.
Da hast du recht.
Dementsprechend, ich glaube auch nicht, dass das ein großer Aufreger im Wahlkampf wird. Ich habe gehört, sie stellt es quasi auf der Frankfurter Buchmesse vor, da wird es parallel zu veröffentlicht und ich glaube, es wird von vornherein direkt für die USA und für Frankreich übersetzt, mitveröffentlicht. Also da ist eher doch der weltpolitische Aufschlag scheinbar maßgeblich, als dass wir im Klein-Klein der Parteipolitik in Deutschland unterwegs sein werden.
Da ist zum Punkt, ja.
Aber dass natürlich Angela Merkel thematisiert werden wird nochmal, das glaube ich schon. Ja, klar.
Genau. Du, mit Blick auf die Zukunft. Ich habe auch noch eine Frage in deine Richtung. Vielleicht vorab, ich glaube tatsächlich, dass Klingbeilisierung letztendlich fruchtbaren Boden braucht. 2021 gab es den. Jetzt sehe ich
ihn. Ja, Moment, nicht. Den gab es aber, weil wir ihn möglich gemacht haben.
Ne? Mag sein, aber es gab ihn.
Genau, naja, unser Personaldrama Söder versus Laschet und so über Monate, wenn du dich erinnerst, auch das ist ja heute unvorstellbar, was wir uns damals wirklich haben geleistet als Partei.
Es waren optimale Rahmenbedingungen, muss man einfach sagen.
Genau.
Also man musste schon ziemlich dämlich sein, um das nicht zu gewinnen. Also das gehört auch zur Wahrheit. So, meine Frage an dich ist, weil du kennst meine Antwort. Ich glaube ja inzwischen, Klingbeilisierung muss man mit Klingbeilisierung begegnen. Ja, anders funktioniert das nicht. Was wäre deine Strategie?
Das ist eine spannende Frage, ja. Ich halte sehr viel davon, dass mein Eindruck zumindest der Partei ist, dass wir uns wirklich auf Inhalte konzentriert haben in den letzten Monaten. Und mit Blick auf den kommenden Parteitag Anfang Mai auch mit der Festschreibung des Grundsatzprogramms ist übrigens schon in 5 Wochen, wirklich einen großen Aufschlag machen können, nochmal die Themen anzugreifen. Allerdings, und das sage ich dann auch nochmal, auch das habe ich schon mal gesagt, wir reden ja hier über das Grundsatzprogramm und wir reden hier noch nicht über ein Wahlprogramm. Und ich finde beispielsweise unser EU-Wahlprogramm finde ich wirklich gut, weil auch da haben wir ja schon drüber gesprochen, könnt ihr alle mal nachhören in den Podcasts. Finde ich wirklich gut, weil es dezidierte Punkte anspricht, die man an Europa meiner Meinung nach auch verändern muss. Ich glaube aber, dass unsere Strategie wirklich die konzeptionelle Vision eines Deutschland und ich würde sogar über 2030 hinausgehen sein muss. Denn personalisieren wird die Gegenseite nicht mehr können, so wie du es gerade gesagt hast. Sie können nicht nochmal auf Scholz setzen. Ja. Also der letzte Wahlkampf der SPD war Scholz, Scholz und Scholz. Bis hin, ja, erinnern wir uns da, um nochmal zu Angela Merkel zu kommen, bis hin zur Raute, damals im Süddeutsche Zeitung, Interview etc. Und das wird nicht nochmal funktionieren, weil Scholz nicht geliefert hat. Zumindest nicht so, wie die Deutschen es sehr wahrscheinlich erwartet hätten, als kleine Kopie von Angela Merkel. Dementsprechend werden wir nicht die Angriffsflächen haben, um mit einer Art Klingbeilisierung darauf zu antworten. Und wir haben ja schon den Versuch von Scholz selber auch erlebt im Bundestag mit den Angriffen gegen Friedrich Merz ad hominem, was ja wirklich auch unangemessen für einen Kanzler war, für meine Begriffe. Und ich glaube, dass wir inhaltlich und personell jeweils verwoben mit den Inhalten dagegen stehen müssen. Also ich glaube, dass es einen Unterschied macht, wie wir auf Twitter beispielsweise reagieren, jetzt mal aus unseren kleinen Parteibrillen heraus, oder ob man die Angriffe im Großen nicht eher ins Leere laufen lassen muss. Also mehr als das Friedrich Merz zum 20. Mal erklären kann, wie das Abstimmungsverhalten damals zustande kam. Und ich meine, es ist auch ein total komplexer Gesetzgebungsprozess damals gewesen, der ging über Jahre und das kann man nicht mal eben mit einem flotten Spruch aufräumen. Aber mehr als, dass man darauf verweist oder auch nochmal erklärt, was eigentlich ein Aufsichtsratsvorsitzender bei BlackRock gemacht hat und dass er jetzt keine Heuschrecke war etc. oder dass seine Cessna kein Learjet ist und was weiß ich nicht alles, was da kommen wird. Mehr als, dass wir das richtig stellen können, sehe ich da nicht. Und jetzt sag mir mal, wo wir beispielsweise einen Lars Klingbeil oder einen Olaf Scholz angreifen können sollten. Also Olaf Scholz hat ja da vor allen Dingen die größten Schwächen, wo es inhaltlich wird. Und da inhaltlich auch so komplex, dass wie bei Cum-Ex etc. niemand das mal eben auf die Schnelle erklären kann. Also wir müssen ja beispielsweise zum Wahlkampf 21 auch sagen, auch da war Cum-Ex schon ein Riesenthema. Nur wir hatten auch kein Medium im Land, was das ansatzweise so hat runterbrechen können, dass überhaupt jemand wusste, worum es da geht. So, und da war natürlich Laschet lacht wesentlich einfacher. Ne? Daher... Also ich verstehe deinen Punkt, wenn wir uns in der direkten Auseinandersetzung mit einzelnen Jusos oder Sozen, wir dürfen ja jetzt Sozen sagen, um das nochmal...
Das ist erlaubt seit kurzem.
Für die Sozenbande, dass wir das natürlich nochmal anders bewerten, weil wir alle wissen auch, wie X halt funktioniert. Aber ich glaube, in der großen Linie, und so erlebe ich jetzt auch die CDU, sind wir eigentlich sehr in uns ruhend und wissen, worauf wir hinaus wollen. Und da wird dann die spannende Frage nach dem Parteitag, nachdem das Grundsatzprogramm festgesetzt sein wird, aus diesem Grundsatzprogramm dann eben das konkrete Regierungsprogramm zu entwickeln. Da sind wir beispielsweise, um an der Stelle, wie wir fast jedes Mal einmal auf Machtwechsel rekurrieren, wenn Robin Alexander gesagt hat, ja, da war ja eigentlich mal die ursprüngliche Überlegung, die Erbschaftssteuer auf 10% zu vereinheitlichen und gleichzeitig den Soli abzuschaffen, dafür aber die Einkommensteuer in den höheren und also die Einkommensteuer etwas zu erhöhen, dafür den Mittelstandsbauch abzuflachen etc. Das sind ja keine Dinge, die man ins Grundsatzprogramm schreibt. Da muss man auch mal ganz ehrlich sein. Ob wir dann aber die Kraft haben, diese Themen wieder anzugehen und nicht Angst vor der Schlagzeile haben, die CDU will die Steuern erhöhen, das sind so die Dinge, wo wir, glaube ich, inhaltlich dann klar werden müssen und das dann auch geschlossen vertreten. Nur die Frage, wen wir persönlich angreifen können auf der anderen Seite, weil wir müssen uns die Frage stellen, wer ist unser Hauptgegner? Und das ist und bleibt immer noch die SPD.
So ist es.
Weil die AfD, das ist ein ganz anderes Thema. Die AfD können wir nicht mit den üblichen demokratischen Mitteln, wobei ich da beispielsweise sehr dankbar war, was Michel Friedmann im Spitzengespräch mit Markus Feldenkirchen mal gesagt hat. Er hat gesagt, warum wird eigentlich die AfD immer nur zu ihren Unique Selling Points gefragt? Also warum werden die nicht mal zur Rentenpolitik? Warum werden die nicht mal zur Kulturpolitik oder was weiß ich gefragt, sondern immer nur zu Migration und Ausländern? So. Und ich glaube, da ist die Strategie, die wir ja über den Jahreswechsel geändert hatten, wie Friedrich Merz es gesagt hat, dass wir die jetzt zumindest inhaltlich überall darstellen, wo sie sind und nicht immer nur beschimpfen, was meiner Meinung nach die Ampel immer noch größtenteils tut, insbesondere die SPD. Also da ist ja für mich immer der absolute Clusterfuck, wenn Ralf Stegner sich über die AfD erhebt in irgendeiner Talkshow, dann aber eigentlich die Talking Points von denen bringt. Also das ist für mich immer so ein völliger komischer Moment. Also ich glaube nicht, dass wir rein mit Klingbeilisierung darauf antworten können. Ich finde auch, die CDU hat immer noch die Aufgabe, auch eine demokratische Auseinandersetzung hochzuhalten und eben zur politischen Kultur und nicht zur Unkultur beizutragen. Und ich glaube, wir hätten auch gar nicht die Punkte, wo das für uns verfangen könnte. Und du darfst nicht vergessen, was erwarten die Leute, nicht nur unsere Anhänger, sondern auch Wählerinnen und Wähler von einer konservativ oder auch konservativen Partei. Die erwarten auch sowas wie Anstand. Und das ist vielleicht bei den Sozialdemokraten im Wahlkampf gar nicht mehr zu erwarten. Ich weiß nicht, das könntest du vielleicht nochmal anders bewerten.
Das will ich gar nicht anders bewerten, weil ich glaube, du hast da einen Punkt. Ich, wie gesagt, glaube trotzdem, dass für mich, und da sind wir wieder beim Anfang des Gesprächs, die Klingbeilisierung ist ja letztendlich nicht Politik, sondern das, was Olaf Scholz im Kanzleramt macht, das ist die politische Auseinandersetzung, die unsere Spitzenleute führen müssen, die unser zukünftiger Kanzlerkandidat führen muss. Da geht es ums inhaltliche Stellen, da geht es auch gar nicht darum, ist es jetzt Olaf Scholz, ist es die SPD, sind es die Grünen oder die AfD, sondern Inhalte liefern, zeigen, dass wir es besser anders können, dass wir gelernt haben aus den Fehlern der Vergangenheit. Mit Klingbeilisierung verbinde ich tatsächlich immer mehr den Wahlkampf. Ich glaube da tatsächlich daran, dass wir so professionell sein müssen, auch im Wahlkampf, dass wir genau diesen Versuch im vormedialen Raum Spins zu setzen, vor allen Dingen solche persönlichen Angriffe zu positionieren und groß zu machen, so dass es am Ende des Tages in Leitmedien auch zu größeren Artikeln, zu Themen kommt, die vielleicht 20 Jahre alt sind, dass wir dagegen halten müssen. Und das geht meines Erachtens nur in der harten Auseinandersetzung mit direktem Widerspruch. Und ja, ich glaube, unser Vorteil ist, dass wir tatsächlich gelernt haben aus dem Wahlkampf 2021. Eigentlich könnte man schon fast sagen, wir haben vom Besten gelernt. Also Klingbeil hat uns eigentlich gezeigt, worauf wir uns einlassen müssen in den nächsten Jahren. Und damit können wir umgehen. Und wir können vor allen Dingen auch besser damit umgehen, wenn wir quasi in einen Gegenangriff kommen. Trotzdem glaube ich, wir müssen da hart sein und diese, ich nenne es jetzt mal Influencer, die durch die Gegend springen und die sich die Spins und die Snippets und die Videoschnipsel und alles ausdenken, die muss man eigentlich in dem Moment, wo sie live gehen, muss man da drauf, muss man das zurückhauen und muss jedem seriösen Journalisten, der das sieht, quasi zeigen, den Blödsinn solltest du besser nicht kaufen, okay, also sondern dreimal drüber nachdenken.
Also das erleben wir ja auch schon, weil auch wir beide wissen, wer auf Twitter, also wer auf X schon mal den einen oder anderen dann doch Testballon steigen lässt. Jemand, der irgendwie mal in seiner Bio-Campaigning im WBH stehen hatte. Und wir es ja auch dann eben aufgrund dieser Twitter-Auseinandersetzung halt immer direkt aufspießen. Nur was mich an der ganzen Frage und vielleicht nochmal, um den Blick etwas zu weiten, wir müssen ja auch beachten, wie denn die Grünen reagieren, weil wir erleben jetzt zuletzt auch von den Grünen sehr, sehr häufig, dass einfach Strohmänner gegen uns abgefeiert werden, sozusagen, ja. die es gar nicht gibt. Also im gesamten Sozialstaatskonzept oder so, da geht es ja, also wenn wir jetzt über die neue Grundsicherung statt Bürgergeld reden, da war es jetzt auch Audrich von den Grünen, der einfach völligen Blödsinn erzählt hat.
Ja.
Und da ist dann die Frage, wir müssen halt auch aufpassen, ob diese Fake News sozusagen, diese Desinformation und das Spielen mit alten Vorurteilen gegenüber der CDU, ob das nicht noch das größere Problem wird, als die wirklich persönlichen Attacken per se. Also es hat ja auch seinen Sinn für die SPD gehabt, dass sie zum Beispiel nur noch von der März-CDU geredet haben, weil ich glaube, sie haben mittlerweile wieder damit aufgehört, nachdem Esken da wieder überzogen hatte. Aber wir hatten ja dieses beständige die Merz-CDU, als ob die CDU plötzlich, unabhängig von dem, was ich vorhin gesagt habe, dass wir eine Identifikationsfigur nun mal gewohnt sind, dass wir plötzlich eine andere Union wären als die noch, die alle Mitglieder vorher auch beinhaltete. Also dieses Merz-CDU, wenn wir einen so geschlossenen Bundesvorstand haben und eine so geschlossene Parteikommunikation, wie wir sie derzeit erleben, finde ich dann halt auch eher schwierig, das dadurch das qualifizieren stimmt. zu wollen. Ja. Nur, wie siehst du das? Also was erleben wir von den Grünen noch in der Richtung? Weil ein Habeck, der sich nur noch staatstragend gibt und offenkundig den Weg Richtung Kanzlerkandidatur angeht, also da werden wir noch abwarten müssen, wie es sich bei denen parteiintern ausgehen wird zwischen Baerbock und ihm. Aber was denkst du, werden wir da von Habeck oder von den Grünen noch erleben? Also mein Eindruck ist in jüngster Zeit eigentlich, dass die Grünen sich innerlich schon, also du hast ja mal gesagt, Habeck hat innerlich schon gekündigt. Ich habe mittlerweile den Eindruck, dass das für die gesamten Grünen in Bezug auf die Ampel gilt.
Das glaube ich schon. Und da muss ich ehrlich sein, ich habe ja die Grünen nie als unseren Hauptgegner gesehen. Ich habe sie auch nie als Problem gesehen. Also,
politisch inhaltlich sind die kilometerweit.
Ja, warte mal ab. Also ich bewerte es gerade nicht inhaltlich, weil natürlich haben die ein komplett anderes Weltbild als wir. Ich glaube allerdings auch aus meiner beruflichen Erfahrung, es ist immer einfacher mit Menschen, die inhaltlich im Widerspruch zu dir stehen, zu diskutieren, Kompromisse zu finden oder ich sag jetzt mal auch den Streit zu führen, als mit Menschen, die quasi auf der menschlichen Ebene mit dir nicht grün sind.
Okay, das wissen wir ja und das hat ja auch Friedrich Merz in genug Interviews häufig erwähnt, dass das menschlich mit den Grünen passt. Nur wenn wir zwischen der Überlegung beispielsweise in der Klimapolitik einem wirklichen etatistischen Verständnis oder eben einem marktwirtschaftlichen Verständnis hin und her gerissen sein sollen, dann kommt sowas dabei raus, wie schlechte Kompromisse, siehe Heizungsgesetz. Also das ist jetzt weder das eine noch das andere.
Ja, das mag auch sein, aber es geht ja gerade so ein bisschen um die Frage, was können wir von den Grünen in der Auseinandersetzung erwarten Richtung Wahl? Ich glaube, dass die SPD deutlich opportunistischer ist, ja, darauf kann man sich verlassen, dass die im Zweifel alles dafür tun werden, um an der Macht zu bleiben. Das hat man meines Erachtens auch gut in Hessen gesehen nach den Wahlen bei den Koalitionsverhandlungen. Ich glaube allerdings, dass eine starke CDU, CSU, um die es keinen Weg herum gibt und wo man sich am Ende als Koalitionspartner anbieten muss, letztendlich einiges verhandeln kann und lösen kann. Aber ich will auch gar nicht über Koalition sprechen, sondern über die Auseinandersetzung. Und deswegen mein Punkt nochmal zu den Grünen. Ich sehe kein Problem bei den Grünen. Warum? Weil ich der Meinung bin, dass die jetzt gerade lernen, was schon 2021 klar war, dass der zukünftige Wahlkampf zwischen ihnen und der SPD vor allen Dingen läuft, wenn es um ihr Wählerklientel geht. Die Überschneidungen mit der CDU-CSU sind meines Erachtens so vernachlässigbar in der Bundestagswahl, dass wir letztendlich uns wirklich auf die Kanzlerkandidatur fokussieren müssen.
Okay.
Pass auf den Satz noch, Daniel. Und deswegen glaube ich schon, dass wir die Grünen auch im Sinne der, ich sage jetzt mal, Priorisierung links liegen lassen können. Die sollen sich gerne mit der SPD um das Wählerklientel dort kloppen. Und wir suchen die Auseinandersetzung mit SPD und AfD. Dort sind die Menschen für uns zu gewinnen. Und deswegen, ich würde mich da überhaupt nicht in so einer Art Auseinandersetzung begeben, wo ich im Endeffekt vielleicht noch dazu beitrage, dass Grüne und SPD sich gegen uns verbinden. Und diese komischen Fake News aus der zweiten und dritten Reihe, da finde ich, sollten unsere Fachpolitiker, Spitzenpolitiker mal öfter draufspringen und nicht immer erst getaggt werden im Sinne von, kannst du mal bitte hier was sagen? Das stimmt doch nicht. Sondern da müssen die eigentlich permanent
sofort
den Widerspruch
finden. Ja, absolut. Da sind wir aber bei handwerklichen Fragen.
Genau.
Das lassen wir jetzt einfach mal weg. Die größere Frage, ich wollte ja gar nicht darüber philosophieren, wie wir zu den Grünen stehen oder nicht. Ich glaube nur, dass wir sehr genau beobachten müssen, wie die Grünen nämlich agieren im Wahlkampf gegenüber der SPD, wie du das gerade schon gesagt hast. Auch ich bin bei dir, dass das Wählerklientel eher bei der SPD weiterhin zu finden ist, nämlich breite Mitte, womit wir wieder bei der ewigen Rechts-Links-Debatte sind, auch mal dahingestellt. Aber was für mich eine interessante Frage auch für die Ausrichtung von Wahlkämpfen ist, wie würdest du es bewerten? Kann es sein, dass über die nicht nur gesellschaftliche Aufheizung, sondern auch, dass einfach über die realpolitischen Situationen, sei es in der Wirtschaft, sei es in der Außenpolitik, kann es sein, dass sich die Lager wieder klarer definiert haben über die letzten anderthalb Jahre und wir eigentlich wieder darauf hinaus müssen, ich möchte jetzt nicht mehr von Gesellschaftsmodellen oder Staatsmodellen sprechen. Aber kann es sein, dass wir wieder die grundsätzlichen Überlegungen stärker herausarbeiten müssen und dass die FDP beispielsweise sich gerade schon auf den Weg gemacht hat? Und führt das nicht dann dazu, dass wir auch klar sagen müssen, was auch wir schon inhaltlich tun, ohne dass wir den Sozialstaat vernachlässigen, dass wir eben sagen müssen, der Staat regelt eben nicht alles und dass unser Punkt sein wird, den wir der SPD zumindest regelmäßig entgegenschleudern können, Grüne mal außen vor?
Ja, ich glaube, da hast du einen Punkt. Vielleicht, um das runterzubrechen und auch, weil die Frage gerade zum großen Wurf des Grundsatzprogramms kam. Ich glaube, das Grundsatzprogramm, und es beantwortet vielleicht einen Teil deiner Frage, diente dazu, dass wir uns wieder im Grundsätzlichen klar wurden, wo wir stehen, damit wir überhaupt erst wieder diese Unterscheidbarkeit auch herstellen können. Ich meine, diese Sätze, wir haben fundamental andere Vorstellungen als Teile der Ampel, die von Friedrich Merz in den letzten Wochen und Monaten vermehrt kamen, die brauchten erstmal quasi die Folgeantwort auf die Frage, ja, was sind denn eure Grundsätze, was ist denn euer Weltbild? Deswegen, wir brauchten es, weil ja, momentan entwickelt sich meines Erachtens die Gesellschaft doch wieder in die Richtung, dass die Menschen nach Weltbildern unterscheiden. Also es gibt für viele Fragen, das ist jetzt nicht nur die Frage des Sozialstaats, sondern es ist tatsächlich auch die Frage der Außenpolitik, der Sicherheitspolitik, Verteidigungspolitik, der Energiepolitik. Überall stellt man Grundsatzfragen, die in einer Zeit des Wohlstands und des wachsenden Wohlstands letztendlich gar nicht so wichtig waren, ja. Der Common Sense war am Ende des Tages, naja, uns geht's doch allen gut, ja. Aber jetzt, wo es einfach ein bisschen schwieriger wird, für viele sogar sehr, sehr schwierig, da stellen sich doch Grundsatzfragen. Und da finde ich es richtig, dass gerade eine Partei wie die CDU, CSU, also Parteifamilie, die aus der Opposition herauskommt, sich als erstes die Frage stellen musste und jetzt auch beantwortet hat, wie sehen wir denn die Welt in den verschiedenen Perspektiven? Und wer teilt denn diese Sicht mit uns? Und da kommst du halt auch zum Ergebnis, oh nein, liebe Grüne, da haben wir ein fundamental anderes Verständnis als ihr. Und deswegen gibt's da auch mit uns keinen gemeinsamen Nenner. Und genau deshalb muss dieses Gesetz wieder rückgängig gemacht werden. Ich glaube nicht, dass man das bei vielen Sachen machen kann und es auch sehr schwer ist. Aber selbstverständlich wollen die Menschen da auch eine klare Antwort haben. Wenn wir mit etwas fundamental nicht einverstanden sind, dann bedeutet das, dass wir es abschaffen wollen. Und ich merke auch bei vielen Journalisten, die das kommentieren, dass das irgendwie nicht so gern gesehen wird. Man lebt ja doch irgendwie in einer Gesellschaft, die ja immer auf diesen Kompromiss ausgerichtet war. Ja, okay, dann ist das Gesetz jetzt da, Cannabis und Heizungsgesetz und Bürgergeld. Das kann man ja jetzt nicht wieder abschaffen. Und ich sage ganz ehrlich, doch, kann man. Und ja, muss man. Weil ansonsten, wie willst du Unterscheidbarkeit herstellen? Wie willst du denn wirklich zu echten Reformen kommen oder zu echten Veränderungen?
Ja.
Und deswegen, ich glaube schon, wir haben uns als Gesellschaft dahin entwickelt, um deine Frage zu beantworten. Ich glaube aber, wenn wir nicht als Parteien auch dann so handeln und da vielleicht auch Dinge ohne Kompromiss umsetzen wollen, dann glaube ich, wird das kein gutes Ende nehmen.
Ja, aber in genau dieser Analyse, und dann ziehen wir jetzt mal den Bogen wieder zur Klingbeilisierung der SPD zurück, in das war schon verdammt wichtig, aber ich glaube, in dieser Analyse steckt dann eigentlich genau der Moment, auf den wir uns dann einstellen müssen, weil wenn wir inhaltlich auch hart werden, dann sind natürlich die Angriffe auf CDU, CSU wesentlich leichter für die SPD insbesondere zu tun. Das würde dazu bedeuten, also das müsste aber dann dazu führen und bedeutet für uns, dass wir eine Resilienz aufbauen müssen gegenüber diesen Pauschalangriffen wie Angriff auf den Sozialstaat und Sozialstaatsabbau und was weiß ich nicht alles, was da automatisch geschossen kommt. Das heißt, wir müssen inhaltlich so überzeugt sein und so geschlossen überzeugt sein von dem, was wir wollen, dass das trägt und dass Angriffe eben gekontert werden können, egal wie weit sie unter der Gürtellinie am Ende sein sollten.
Genau.
Aber die Angriffe werden da sein und wir werden dann eben dieses Persönliche ständig haben. Und zwar auch jeder einzelne Wahlkämpfer, der irgendwo unterwegs sein wird, wird dann zu hören bekommen, die CDU will die Schwachen gegen die Schwächsten ausspielen und was da nicht immer alles kommt. Aber wenn wir ein Konzept wirklich entwickeln und darauf scheint es aufgrund schon des Grundsatzprogramms, wenn es denn so verabschiedet wird in 5 Wochen, hinauslaufen, dass wir wirklich auch eine Staatsreform quasi angehen wollen, dass wir ein Unternehmenssteuerrecht einführen und das damit das gesamte Einkommensteuersystem überarbeiten müssen, dann sind das Dinge, die man eben in der langen Linie und vor allen Dingen nur im Kontext darstellen kann. Und natürlich ist es dann einfach für den Wettbewerber, sich die Punkte rauszusuchen, die sich in eine Schlagzeile packen lassen. Da ist natürlich
das werden sie tun, Daniel, da hast du vollkommen recht. Und du hast vorhin einen guten Punkt, also wirklich einen klugen Satz gesagt. Da sprachst
einmal,
du
davon, Dankeschön.
Da sprachst du davon, dass die Partei quasi innerlich in sich ruht, gerade aufgrund der Fortschritte in der Programmatik. Und deswegen, ich glaube, wir müssen diese Auseinandersetzung überhaupt nicht fürchten. Man kann die sogar ganz entspannt führen. Also ich finde, in den letzten Monaten hat mir die Auseinandersetzung im digitalen Raum so viel Spaß gemacht wie lange nicht mehr. Und das hat gar nichts damit zu tun, dass die anderen irgendwie schlechter sind oder es schwieriger haben, sondern weil du einfach Substanz im Hintergrund hast. Und ja, das mag noch nicht perfekt sein und da sind noch 100 Sachen zu verbessern und das Wahlprogramm fehlt noch. Aber wenn wir mal überlegen, wo wir herkommen, von welchen Werten, wie wir personell wie wir inhaltlich völlig entkernt waren, man muss es so hart sagen, und wo wir heute stehen, relativ stabil, in einem unglaublich schwierigen Umfeld als Opposition und inhaltlich uns immer weiterentwickeln, dann können wir auch diese Auseinandersetzung gezielt führen, weil wir uns dann, ja, wie sagt man immer, pick your battles. Wir können dann wirklich sagen, okay, diesen Angriff, den lasst man uns vorbeigehen. Und hier gehen wir jetzt einfach mal hart in die Auseinandersetzung. Ich glaube, dieses Fundament hat uns gefehlt. Das gibt es jetzt wieder und deswegen soll die Klingbeilisierung kommen. Ich freue mich drauf.
Ja, das ist ja auch das, was ich vorhin meinte. Also wir werden viel einfach in den luftleeren Raum laufen lassen müssen, weil wir auch gar nicht die, ich will nicht sagen, nicht die Kapazitäten, sondern gar nicht die Kraft haben werden, nach allen Seiten zu schießen. Also so, da hast du komplett recht, pick your battles, absolut richtig. Es steht aber noch eine andere Frage im Raum, und zwar, wenn wir uns überlegen, dass diese Angriffe der Gegenseite medial wieder aufgegriffen werden, müssen wir, und vielleicht machen wir das jetzt nochmal in ein paar letzten Minuten, wir diskutieren ja eh schon länger als ursprünglich geplant, aber das kennen wir, wenn wir beide aufeinandertreffen, das ist richtig, dann wir müssen uns ja die Frage stellen, wie beispielsweise, lass uns das letzte Jahr nochmal nehmen, angefangen mit Pascha, bis hin zum Weihnachtsbaum. Ja, wir haben erlebt, dass im Dezember das Grundsatzprogramm vorgestellt wurde und dann kam kurz drauf die Weihnachtsbaumgeschichte. So, es war Anfang des letzten Jahres, als Pascha kam, der einzige Journalist, den ich jetzt mal wahrgenommen habe, der dagegen, also der überhaupt die Aufregung nicht verstanden hat, war auch da Robin Alexander in Machtwechsel, der gesagt hat, so nenne ich meine Kinder auch, wenn die den Geschirrspüler nicht ausräumen wollen. Und am Ende hatten wir die Debatte um Muslime, die unsere Werte akzeptieren. Und dann kam die Weihnachtsbaumgeschichte, woraus dann dieser ganze Leitkulturaufhänger gemacht wurde. Und jetzt sind wir 3 Monate später. Und das ganze Thema ist überhaupt nicht mehr da. Da ist für mich nämlich die Frage nicht, dass wir weniger Fehler gemacht hätten, als dass vielleicht sogar auch die Medien mal gemerkt haben, hier wird eine Debatte geführt über die gesellschaftliche Definition, die auch im Wahlkampf kommen wird. Weil auch, so hart das klingt, aber auch der 7. Oktober wird Auswirkungen auf den Wahlkampf haben. nicht nur Russland. Und diese gesellschaftliche Auseinandersetzung wird zu führen sein. Und warum ist beispielsweise die Auseinandersetzung über die Mobs auf den Straßen, die hier das Kalifat ausgerufen haben etc., nicht von regierungstragenden Parteien beantwortet worden? Mal mit Ausnahme von der wirklich damals großartigen Rede von Robert Habeck. Da ist eine unbeantwortete Frage im Raum. Und ich glaube, und auch da muss ich Robin Alexander wieder zitieren, er hat gesagt, wir haben es als CDU, glaube ich, zum allerersten Mal geschafft, mit diesem neuen Grundsatzprogramm im Mainstream zu sein.
Mhm.
So. Und diese gesellschaftlichen Fragen sind nämlich nicht die gesellschaftlichen Fragen nach Identitätsgesetz oder Cannabis, sondern es sind wieder Fragen der Identität im Verhältnis zum Staat, zu Europa und auch der Rolle, die wir eigentlich weltweit einnehmen. Und wenn man die These aufstellen mag, und das vielleicht jetzt so zum Schluss mit Blick eben auch auf das, was Medien draus machen könnten, dass wir eigentlich in der Zeit bis zum 24. Februar 2022 seit der Wiedervereinigung eigentlich eine Zeit erlebt haben, die wirklich die Ausnahme ist und dass uns erst jetzt wieder bewusst wird und das eben in einer harten gesellschaftlichen Auseinandersetzung, was Politik eigentlich leisten sollte und was für Politik überhaupt wichtig ist. Und ich bin mir nicht sicher, ob dann genau ein Programm, was diese Themen anspricht und eben nicht den Vereinfachern von rechts und links überlässt. Denn wenn wir mal ehrlich sind, was BSW und AfD versprechen ist, es wird wieder so wie vorher. Und das wird es nicht sein. Wir müssen, sondern, also ich glaube, wir müssen diese Fragen anders artikulieren. Und da kann ich nur hoffen, dass wir Medien haben werden, die das nicht in das Klein-Klein eines Identitätsgesetzes oder eines Namensgesetzes oder eines Cannabisgesetzes hinein diskutieren wollen. Da ist, glaube ich, die Frage, die wir mit, ja, doch mit einem großen Selbstbewusstsein beantworten werden müssen. Und da verfängt dann auch Globalisierung wiederum nicht, weil an den Fragen kommt dann auch die SPD nicht vorbei. Und da sind die genauso blank.
Ja, absolut. Ich glaube, man sieht das gerade sehr gut. Die Themen, die die Menschen interessieren und wo es wirklich für die Menschen auch greifbar wird, Stichwort Kindergeld, ja, dort sehen sie, da müssen wir gar nichts tun. Dort sehen sie einfach, wie kaputt die Ampelparteien sind.
Du meinst Kindergrundsicherung.
Kindergrundsicherung, danke. Miteinander umgehen. Da muss auch niemand aus der Union darauf hinweisen. Das spricht für sich. Wir müssen, wie du richtig sagst, wir müssen die großen Fragen beantworten auf unsere Art und Weise. Und selbst im Campaigning sieht man ja schon, Olaf Scholz, Robert Habeck führen ja jetzt schon ihr YouTube-Battle, wenn man es so will. Der eine kann es besser als der andere. Aber ich sage ganz klar, warum soll ich mich mit den Robert-Habeck-Videos als Union auseinandersetzen? Der macht das gut. Es gefällt den Leuten, denen es sowieso gefällt. Und es wird auch den Leuten nicht gefallen, die die Politik der Grünen ablehnen. Und deshalb muss ich mich auch als Union nicht auseinandersetzen, sondern auch hier, ich muss Antworten zum Thema Zukunft Europa, zum Thema Verteidigungspolitik, Energiepolitik etc. geben. Und ich muss zeigen, die Parteien, die in dieser Koalition gewirkt haben, die können es nicht. Egal, ob sie gute YouTube-Videos machen, egal, ob der eine die besseren Argumente hat als der andere bei einem Thema wie der Kindergrundsicherung, das spielt alles keine Rolle. Und dafür musst du inhaltlich aufmunitioniert sein. Und da sind wir noch nicht, da müssen wir noch hin, aber wir sind auf dem besten Weg. Und da hast du recht, da verfängt dann auch keine Klingbeilisierung. Wenn die Inhalte stehen und die Leute wissen, auf welchen Bühnen sie was erzählen müssen, dann spielt es keine Rolle, was der politische Mitbewerber macht. Und da ist diesen Anspruch, dieses Selbstbewusstsein, man darf es nicht Überheblichkeit nennen, aber mein Gott, wenn du als letzte Volkspartei dastehst und die einzige bist, die vielleicht zukünftig noch in einer Zweierkoalition überhaupt regieren kann, dann solltest du dir schon deiner Wurzeln, deiner Geschichte bewusst sein, dich hinstellen und sagen, hier ist mein Plan, das sind die Ideen, diesmal setze ich so und so um und was die anderen machen, juckt mich nicht.
Da sind wir natürlich bei der vielleicht jetzt Abschlussfrage, also unabhängig davon, dass wir vielleicht die einzige Partei sein können, die noch in einer Zweierkoalition regieren könnte. Aber wir wollen ja eigentlich schon die absolute Mehrheit.
So.
Und das wird ja immer so gerne auch auf X ziemlich verlacht. Also einmal noch die Berechnungen, je nachdem, wie viele Parteien auf 4% am Ende landen, wäre es ohne weiteres möglich, dass eine absolute Mehrheit mit 42-43% der Wähler genau, zu erreichen ist. Wir hatten das. 2013 hatte die CDU noch 43%. Das war ja Angela Merkels einmaliges und bestes Ergebnis ever. Die Frage, die dahinter steht, ist natürlich dieses Selbstbewusstsein auch einer klingbalisierten SPD gegenüberzustellen. Wir erleben ja in der direkten Auseinandersetzung auf X eigentlich, ja, in Teilen ja mittlerweile schon eine Neiddebatte darum. Ja, also vieles von dem, was uns ja jetzt nachgesagt wird oder auch uns jeweils beiden zum Beispiel persönlich immer angehangen wird, ist ja, dass wir das ja einfach nur jetzt aus einer gewissen Hybris heraus machen würden. Die Frage, also das müssen wir natürlich im Auge behalten, dass wir nicht in eine überbordende Arroganz irgendwie auch gegenüber der SPD auftreten oder so. Und das wird auch eine Herausforderung sein, dass das nicht irgendwann entgleitet, je nachdem, wie die sich noch weiterhin anstellen. Aber Richtung absolute Mehrheit, es ist ja der Punkt, wo wir angreifbar bleiben, ist, ja, mit wem wollt ihr es denn umsetzen? Und auch wenn mir das medial und durch zig Journalisten schon tierisch auf die Nerven geht, dass diese Frage ständig kommt, aber auch da brauchen wir eine relevante Antwort für. Und da bin ich mir nicht sicher, ob das, was Carsten Lindemann regelmäßig sagt, zu Recht sagt, wir kämpfen erstmal für 100% CDU pur, weil wir erst im Nachgang diskutieren. Und wenn gegen uns nicht regiert werden kann, siehe Hessen, haben wir die besten Voraussetzungen. Ist aber doch die Frage, wie dieses Selbstbewusstsein sich dadurch speisen kann, dass wir auch der Überzeugung sind, dass wir für die Breite der Bevölkerung als letzte verbliebene Volkspartei eigentlich auch den Anspruch haben müssten, wir könnten auch mal wieder Absolute versuchen.
Ja, also ich lege mir mal eine Frage jetzt daraus zurecht und ich sage dir, wer Diskussionen führt um 80% seiner Partei, der sendet natürlich dann auch das entsprechende Signal. Und mit allen Fragen und allen Debatten drumherum. Deswegen, ich sehe das an dem Punkt auf jeden Fall wie Lindemann. Ich glaube, wir müssen 100% zeigen, wir müssen 100% verteidigen, wir müssen den Menschen letztendlich zeigen, 100% lohnt sich. Und wir brauchen wahrscheinlich noch etwas Zeit, um auch die Glaubwürdigkeit zu gewinnen, dass wir es tatsächlich diesmal anders machen. Aber das ist eine Frage der Kommunikation. Denn die Wahrheit ist doch, wenn wir das 2025 als Parteien der demokratischen Mitte, wie es so schön heißt, nicht hinkriegen, dann hast du spätestens 4 Jahre später die Rechtsextremisten irgendwo im Bund sitzen. Und ich will das nicht. Das kann niemand wollen. Und genau deshalb sage ich ganz klar, die Leute müssen wissen, dass wenn sie 100% CDU wählen können, dass sich dann wirklich etwas fundamental ändert. Weil wenn es nicht die CDU macht, wer dann? Es gibt keine andere Partei, die überhaupt die Chance hätte, absolute Mehrheit. Und dann kann man mich gerne für einen Träumer halten, wie auch immer. Aber ich glaube, das ist der Anspruch, der muss definiert werden. Und gleichzeitig muss den Menschen vermittelt werden, ja, und wenn es nicht reicht für die absolute Mehrheit, dann sind wir dank euch hoffentlich so stark, dass wir 95% unserer Themen umgesetzt bekommen. Ja. So. Und da würde ich es auch belassen, weil die einzige Aufforderung muss sein, wählt CDU, Punkt.
Absolut richtig. Und jetzt zum Abschluss, wirklich zum Abschluss unseres Gesprächs. Das, was als nächstes ansteht, ist Europa. Aber was ich auch immer total schade finde und was ich auch nie verstehe, ist, dass Europa diesen in der öffentlichen Wahrnehmung, auch medialen Begleitung, so einen geringen Stellenwert hat, weil man halt nie vergessen darf, dass 80% aller Gesetze, die in Deutschland verabschiedet werden, vorher in Europa verabschiedet worden sind. Blickt aber trotzdem jetzt ja schon alles auch auf die Wahlen im Osten. Und da haben die Wahlkämpfe ja auch schon angefangen, zumindest in Thüringen und in Sachsen. Da ist, glaube ich, die größere Herausforderung wieder für eine klingbalisierte SPD, dass sie ja den Angriffspunkt gar nicht hat. Mhm. Also sie haben es da, glaube ich, versucht. Also ich finde es mittlerweile auch wirklich, da muss ich ganz ehrlich sagen, lächerlich, wenn aus der SPD die Anwürfe in Thüringen oder Sachsen kommen, es gäbe da irgendwas mit der AfD und so. Das haben wir oft genug klargestellt. Das ist das eine. Und zum anderen, aus welcher Position heraus das von denen kommt. Und da dreht sich die Arroganz übrigens um. Ja. Ich erlebe die SPD in Thüringen beispielsweise als so arrogant auftreten, obwohl die da jetzt auch nur noch bei 7% in der letzten Umfrage stehen und obwohl die da in der Regierung sind, aber da dann diese ja scheinbar aus 2021 kopierte Strategie versuchen, im Landtagswahlkampf anzuwenden. Und da muss ich dann schon sagen, wird dieser Spagat für die SPD, das auf Bundesebene anders halten zu wollen, gegebenenfalls, als dann da, ich glaube, das wird denen auch nur zusätzlich schaden. Ich weiß nicht, du kommst ja aus Sachsen, du kannst es sicherlich nochmal anders bewerten und soviel ich weiß, warst du jetzt auch gerade im Urlaub da oder zumindest auf Family-Besuch. Weiß ich nicht, ob da nicht die SPD sich sogar selber eine Falle gerade stellt. Und das würde ich als letzte Frage noch so an dich geben, wie du das bewertest, wie die das in Thüringen und in Sachsen aufziehen wollen.
Ich, ehrlich gesagt, ich sehe dort kein Konzept. Ich weiß nicht, was gerade die Sozialdemokraten dort vorhaben. Ich glaube, ihre Hoffnung ist irgendwie drin zu bleiben und dann sich eben wieder an die Union hängen zu können oder wen auch immer in Thüringen. Ich kann dir ehrlich gesagt, ich habe wirklich keine Idee, was die Sozialdemokraten dort machen. Ich kann es in Sachsen nicht sagen, ich verstehe es in Thüringen nicht. Irgendwie erscheint mir das alles konzeptlos, aber vor allen Dingen auch perspektivlos, weil es gibt ja keine Alternative, als mit der CDU, CSU etwas zu machen.
Und gut, aber wie stehen wir dann eben zu jemandem wie Sigmar Gabriel, der ja für seinen Klartext in letzter Zeit auch einfach mehr als bekannt ist, auch gegen den Strich der SPD, wo es ja auch diesen unglaublichen Satz von Klingbeil gab, von wegen, er habe genug ehemalige Vorsitzende der SPD, mit denen er sich austauscht und Gabriel gehöre nicht dazu, obwohl der Letzte war, der das 9 Jahre geschafft hat, am Stück Vorsitzender der SPD zu sein. Wie halten wir es dann da, wenn genau so jemand sagt, die SPD kann sich da eigentlich aufgeben und wir müssen Michael Kretschmer unterstützen?
Ich glaube, er hat recht, um ehrlich zu sein.
So, aber ist es dann nicht genau unsere Aufgabe, eigentlich die SPD und alle anderen da um die 5% herum krebsenden Parteien genau da in die demokratische Verantwortung hineinzuziehen und dann wirklich mal staatstragende Verantwortung zu erwarten?
Ne, ich glaube, die Aufforderung, und damit würde ich es dann aber auch belassen, weil tatsächlich unsere Auseinandersetzung müssen wir dort mit der AfD führen. Meine einzige Aufforderung an diese Parteien wäre, wenn ihr was Vernünftiges tun wollt, dann lasst quasi die CDU-CSU in Frieden, oder Entschuldigung, nicht CSU, sondern CDU in dem Fall in Frieden, und kümmert euch darum, dass ihr eure Bestandswähler wenigstens haltet. Also das ist das Einzige, was sie machen können. In dem Moment ist es, wie sagt man im Militär, lead, follow or get out of the way.
Ja.
Insofern gilt das vielleicht an der Stelle für gerade die Parteien im linken Spektrum.
Ein wunderbares Schlusswort, Baha. Vielen lieben Dank für das wirklich mal lange überfällige Gespräch, mal wieder zu zweit. Es hat mal wieder sehr viel Spaß gemacht. Wir hoffen, dass es euch auch was gebracht hat, um mal mitzukriegen, dass wir auch wirklich jetzt nicht nur auf Twitter rumlaufen und irgendwas da, sondern uns wirklich Gedanken machen. Wir danken auf jeden Fall für die Aufmerksamkeit an diesem Ostermontagabend. Wir wünschen euch allen einen guten Start in die Woche, all denen, die noch frei haben oder Ferien, eine weiterhin erholsame Zeit. Und ansonsten sage ich zum Abschluss, wie immer, diesen Space findet ihr morgen auch überall, wo es Podcasts gibt. Über ein Follow und eine Bewertung freuen wir uns sehr. Space und Podcast sind ein Angebot der Mittelpunkt Debattenagentur auf X unter @mittelpunkt zu finden. Über Feedback freuen wir uns auch unter ubt@mitte-punkt.de. Falls ihr uns und unsere Arbeit auch finanziell unterstützen wollt, findet ihr den Link dazu auf unserer Homepage unter www.mitte-punkt.de. Für jetzt danke ich für die Aufmerksamkeit, bevor ich nun zur Verabschiedung noch einmal wie gewohnt das Wort ans Podium gebe, auf dem aber heute nur Baha sitzt. Dankeschön und einen schönen Abend.
Danke dir, Daniel. Hat viel Spaß gemacht, wie immer. Und das nächste Mal dann mit Manuel und Marcel wieder zusammen. Macht's gut. Ciao, ciao.